Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind in der Auslegung der Enzyklika Spe Salvi. Durch Hoffnung sind wir gerettet vom Papst Benedikt. Es geht darum, dass wir nicht Sklaven des Alls und der unerbittlichen Gesetze des Kosmos sind, sondern dass eine persönliche Vernunft über allem waltet, ein Logos, ein persönlicher Wille, der in Jesus Christus sich als Liebe gezeigt hat. Auf den frühchristlichen Sarkophagen ist diese Erkenntnis bildlich dargestellt. Ich durfte in Rom einen Kurs über diese machen und war erstaunt, welche reiche Theologie darin enthalten ist. Das ist wirklich Glaube, der in Stein geschlagen worden ist. Christus wird dort vor allem in zwei Bildern ausgelegt, als Philosoph und als Hirte. Philosophie hat man damals nicht als schwierige akademische Disziplin verstanden, wie es heute ist. Ich meine, fast eine der schwierigsten, diese ganzen Denkkategorien der führenden Leute nachzuvollziehen, ist nicht ganz leicht. Es ging aber in der Antike vor allem auch darum, dass man sich in der Philosophie unterscheiden musste von Leuten, die als Scharlatane herumliefen, mit leeren Worten Geld verdienten und über das wahre Leben gar nichts zu sagen hatten. Und so suchte man sich den wahren Philosophen. Auf einem Kindersarkophag ist im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus die Gestalt Christi als der wahre Philosoph dargestellt. In der einen Hand hat er das Evangelium, in der anderen den Wanderstab des Philosophen. Mit diesem Stab überwindet er den Tod. Das Evangelium bringt die Wahrheit, nach der die Wanderphilosophen vergeblich gesucht hatten. Lange Zeit hat sich das in der Sarkophagkunst gehalten. Es wird anschaulich, was einfache wie gebildete Menschen in Christus finden. Er, Christus, sagt uns, wer der Mensch wirklich ist und was er tun muss, um wahrhaft ein Mensch zu sein. Darum ging es ja in der Philosophie. Wörtlich übersetzt heißt es ja Suche nach Weisheit. Er zeigt uns den Weg und dieser Weg ist die Wahrheit. Er selbst ist beides. Er zeigt uns den Weg auch über den Tod hinaus. Erst wer das kann, ist ein wirklicher Meister des Lebens, wer den Weg über den Tod hinaus weisen kann. Im Bild des Hirten wird das anschaulich. Das war übrigens das Bild schlechthin für die frühe Christenheit. In den Katakomben taucht es immer wieder auf. Jedes Jahrhundert hat ja so sein Bild von Christus, der romanische Christus, der thronende, der leidende Christus, der Barockzeit, der gotische Christus, der wieder ganz anders ist. Aber so in der frühen Christenheit, als man wirklich bedrängt und verfolgt war, damit rechnen musste, um seines Glaubens willen das Leben zu verlieren, hat man sich um den guten Hirten geschart. Der Hirte war in der Antike Ausdruck des Traums vom heiteren und einfachen Leben. Vergil etwa beschreibt das in der Bukolika. Man hatte das Stadtleben in Rom, das auch damals schon ziemlich turbulent und wild war, satt. Und man sehnte sich in der Wirrnis der Großstadt das einfache Leben auf dem Land herbei. Nun wurde das Bild allerdings von einem neuen Hintergrund her gelesen, mit einem tieferen Inhalt. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Diese finstere Schlucht wurde als Tal des Todes ausgelegt. Der Hirte, der echt ist, der wirklich ist, weist den Weg durch das Tal des Todes. Auf der Straße der letzten Einsamkeit, in der niemand mich mehr begleiten kann, geht er mit mir und führt mich hindurch. Er hat sich selbst durchschritten, diese Straße, ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, hat ihn besiegt und ist wiedergekommen, um uns nun zu begleiten und uns Gewissheit zu geben, dass es mit ihm zusammen einen Weg hindurch gibt. Dieses Bewusstsein, dass es den gibt, der auch im Tod mich begleitet und mit seinem Stock und Stab mir Zuversicht gibt, sodass ich kein Unheil zu fürchten brauche, dies war die neue Hoffnung, die über dem Leben der Glaubenden aufging. Kapitel 7, der Papst schreibt, wir sollten noch einmal zum Neuen Testament zurückkehren. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes findet sich eine Definition des Glaubens, die eng mit der Hoffnung verwebt ist. Jetzt geht es ziemlich theologisch zu, vielmehr philologisch, und manchmal gibt es ja auch den Vorwurf an diese Papstenzykliken, dass sie ein bisschen zu hoch sind. Vielleicht wäre es gut gewesen, der Papst hätte das in die Fußnote hineingesetzt, erlaubt mir einfach auch solche Anmerkungen zu machen, und nur das ganz Wesentliche oben gesagt. Sie werden gleich merken, warum. Seit der Reformation ist um den Vers 1 im 11. Kapitel ein Streit der Ausleger entstanden. Allerdings hat sich in der letzten Zeit der Ausweg auf ein gemeinsames Verstehen hin geöffnet. Das Zentralwort lässt der Papst zunächst unübersetzt, dann lautet der Satz, Glaube ist Hypostase dessen, was man hofft, der Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Für die Väter und die Theologen des Mittelalters war klar, dass das griechische Wort Hypostasis, Glaube ist Hypostase, im Lateinischen mit Substantia zu übersetzen war. Thomas von Aquin erklärt das so: Glaube ist ein Habitus, das heißt eine dauernde Verfasstheit des Geistes, durch die das ewige Leben in uns beginnt und der den Verstand dahin bringt, solchem beizustimmen, was er nicht sieht. Der Begriff der Substanz ist also dahin modifiziert, dass sie in uns durch den Glauben anfanghaft im Keim, könnten wir sagen, der Substanz nach, Substanz ja, das schon da ist, worauf wir hoffen. Das ganze wirkliche Leben hat also keimhaft, anfanghaft in uns schon begonnen. Paulus formuliert es anders: Wir heißen Kinder Gottes, aber wir sind es, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Genau das ist hier gemeint. Schon und noch nicht. Und eben darum, weil die Sache schon da ist, schafft diese Gegenwart des Kommenden auch Gewissheit. Dieses Kommende ist noch nicht in der äußeren Welt zu sehen. Aber dadurch, dass wir es in uns als beginnende und dynamische Wirklichkeit tragen, entsteht jetzt schon Einsicht. Luther war der Hebräerbrief an sich nicht besonders sympathisch. Er konnte mit dem Begriff Substanz in seiner Sicht vom Glauben nichts anfangen. Er hat daher das Wort Hypostase, Substanz, nicht im objektiven Sinn, also als anwesende Realität in uns, sondern im subjektiven Sinn verstanden, also als Haltung. Diese Auslegung hat sich, jedenfalls in Deutschland, im 20. Jahrhundert auch in der katholischen Bibelauslegung durchgesetzt. Die von den Bischöfen gebilligte Einheitsübersetzung des Neuen Testamentes, sie ist übrigens dringend revisionsbedürftig und wird auch neu herausgebracht, schreibt: Glaube ist Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von dem, was man nicht sieht. Feststehen in dem, was man hofft, also diese Substanz, die ist als Feststehen übersetzt worden. Das ist an sich nicht falsch, entspricht aber nicht dem Sinn des Textes. Denn das griechische verwendete Wort hat nicht die subjektive Bedeutung von Überzeugung, sondern die objektive Wertigkeit von Beweis. Auch die neuere evangelische Exegese, er zitiert das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, ist mit Recht zu einer anderen Auffassung gelangt. Es heißt dort von einem evangelischen Exegeten: Es kann jetzt nicht mehr zweifelhaft sein, dass diese klassisch-protestantische Auslegung nicht mehr haltbar ist. Der Glaube ist nicht nur ein persönliches Ausgreifen nach Kommendem, noch ganz und gar Ausständigem, er gibt uns jetzt schon etwas. Er gibt uns jetzt etwas von der erwarteten Wirklichkeit. Und diese gegenwärtige Wirklichkeit ist für uns wie ein Beweis für das noch nicht zu Sehende. Der Glaube zieht Zukunft in Gegenwart hinein. Zieht Zukunft in Gegenwart hinein. Sodass er das noch nicht Erreichte irgendwie doch berührt. Dass es diese Zukunft gibt, ändert die Gegenwart. Die Gegenwart wird vom Zukünftigen berührt. Und so überschreitet sich Kommendes in Jetziges und Jetziges in Kommendes hinein. Also das muss natürlich noch vieles ein bisschen noch mehr durchdenken, aber der Sinn ist einfach, ist ziemlich klar, wenn man es mit eigenen Worten ein bisschen umschreibt. Glaube ist Substanz, ist also etwas ganz Objektives, und später wird dann, das kommt dann am Donnerstag, auch der Besitz mit Substanz übersetzt, also so real wie das, was ich habe, was ich zum Leben brauche, so ist der Glaube. Und auf diese Substanz kann ich mein Leben aufsetzen. Ist also nicht nur ein persönliches, subjektives Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, sondern wirklich eine Substanz, ein tragender Grund. Das ist natürlich jetzt ganz wichtig auch dann für das Verständnis von Glaube und Hoffnung. Und deshalb spürt man hier total den Theologen, der in Benedikt sich hier kundtut. Aber vielleicht nochmals diese Anregung, vielleicht wäre es besser gewesen, als eine Fußnote hineinzusetzen, nur das Wesentliche oben hinzutun, weil sonst ja, man ja schon sagen können, das ist mir zu theologisch, und dann legen Sie dieses wertvolle Dokument vielleicht zur Seite. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.